wurde gesagt, dass die Schulkinder bis zum Ende da bleiben können. Also es ist keine extra Kinderstunde für euch. Und ja, leider bin ich nicht ganz so gut im Predigen wie der Johann, aber ich hoffe, dass ihr trotzdem aushaltet. Ich möchte mit einem Bibelvers anfangen heute aus Apostelgeschichte 14. Da geht es darum, dass Paulus und Barnabas auch von einer Missionsreise zurückkommen. Und Vers 27 heißt es: Als sie aber angekommen waren und die Gemeinde versammelt hatten, erzählten sie, wie viel Gott mit ihnen getan hatte und dass er den Heiden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. Und das ist der Grund, dass wir zurzeit, sage ich jetzt mal, in Deutschland sind. Das ist der Grund, dass wir der Gemeinde in unserem, ich sage jetzt mal, Passland weitergeben, was tut Gott. Und das ist mein Wunsch auch heute, dass ihr nicht seht, oh, die machen, was weiß ich auch, dass ihr seht, was tut Gott und wie kann Gott wirklich Menschen gebrauchen in seinem Werk und was für Leute kann er gebrauchen. Ja, ich fange erstmal mit der Vorstellung an. Es ist ein Familienbild von uns, das ja, bin ich und meine Frau Elisabeth, die wird oft als ist bekannt unter dem Namen Lizzie. Wir haben zwei Buben, denn Philemon ist 14, Joel ist 12 und wir arbeiten als Missionare in Papua-Neuguinea. Das ist am anderen Ende der Welt, denn wenn ihr bis dahin fliegt und weiterfliegt, seid ihr schon wieder auf der Rückreise. Also es ist wirklich das, so ziemlich das Ende der Welt. Und ganz wichtig, das ist Papua-Neuguinea. Es gibt noch andere Länder hier in Westafrika, die den Namen Guinea tragen. Und dort landen in unsere Päckchen immer wieder mal, weil die Post nicht unterscheiden kann zwischen Papua-Neuguinea und Guinea-Westafrika oder Guinea-Bissau oder so. Papua-Neuguinea liegt im Norden von Australien, ist ein Inselstaat. Und wir arbeiten dort mit einer Organisation, die heißt New Tribes Mission. Und New Tribes Mission möchte gerne Leute erreichen, die mit dem Evangelium erreichen, denen das Evangelium bringen, die noch gar nicht von Gott gehört haben. Also es gibt noch viele Völker auf dieser Welt, die haben noch nicht einmal gehört, dass der Herr Jesus einmal gekommen ist. Während wir schon auf das zweite Kommen warten, wissen die nicht, dass er schon mal gekommen ist und gestorben ist. Und die haben keinen Zugang zur Bibel. Und da in Papua-Neuguinea, da gibt es ganz viele davon. Und das Ziel ist, dass die Missionare hingehen, in Stämme gehen, die Bräuche lernen. Wir haben auch heute gehört, Gott ist größer als unsere Kultur. Und die Sprachen lernen. Und dann, wenn sie fit sind und sich in dieser anderen Kultur bewegen, also normal bewegen können, dann fangen sie auch an, das Evangelium in dieser Sprache weiterzugeben und dann auch die Bibel zu übersetzen. Und die Leute müssen natürlich lesen und schreiben lernen und so weiter und so weiter. Also ihr Leben wird aufgewertet sozusagen. Neuguinea ist ein sehr interessantes, schönes, wildes Land. Also man findet so ziemlich alles von Savanne bis zu Regenwald, bis zu Sumpfgebieten, bis zu Stränden. Also es ist alles Gebirge. Das höchste Gebirge ist 4.500 Meter hoch und ja, also ein sehr schönes, aber sehr diverses Land. Ist auch nicht ganz so langweilig, sage ich im Sinne von, es liegt direkt im pazifischen Feuergürtel. Das heißt, wir spüren die Erde so mindestens zweimal im Jahr unter uns schütteln, weil es ganz viele Vulkane da gibt. Und ja, die Infrastruktur ist deswegen ein bisschen nicht ganz so gut und vielerorts gibt es keine Straßen mehr. Und da, also ich erzähle jetzt von den Plätzen, wo unser Hauptanliegen liegt im Stamm. Und selbst eine Landebahn, wenn sie gebaut ist, also von oben sieht es ja noch gut aus, aber ich nehme euch mal mit auf eine Landung und dann wisst ihr, wie ihr besser beten sollt für Mission, für Piloten, für Mechaniker und für die Insassen. Also das habe ich selber gefilmt, als wir nach Busarambia reingeflogen sind.
Aber wir sind
So, und das ist der Heimweg für so manch ein Missionarskind, oder das ist die beste Möglichkeit, eben in diesen Stamm da reinzukommen. Und die Flugzeuge machen das mehrmals täglich. Und jetzt wisst ihr, warum nach 100 Flugstunden alle Schrauben nochmal nachgezogen werden müssen. Wenn manche Leute haben auch Straßenzugang, also das ist zum Beispiel eine Straße nach Menya, und Gott sei Dank ist es Trockenzeit, aber die Insassen bitte aussteigen bei diesem Straßenabschnitt. Und ihr versteht jetzt, warum man einen Geländewagen am besten haben sollte. Und selbst mit dem Geländewagen ist, also wenn es da mal regnet, dann kann man da nicht durch. Und das ist jetzt auch noch ein öffentliches Verkehrsmittel gewesen, also das war ein sozusagen ein Bus. Und dann muss man dann aussteigen und helfen und mitschieben und so weiter. So, das sind so ungefähr, was ihr euch unter Infrastruktur für die Leute im Busch vorstellen könnt. Ich mache jetzt nicht weiter, es gibt noch ein paar andere solche Bilder zum Zeigen. Gehen wir mal ein bisschen auf die Religionen. An sich sind die Leute dort Animisten, die glauben an Geister. Alles hat einen Geist und die Geister ist ein Geist und was ein Körper hat, ist ein Körper. Und entsprechend werden dann zum Beispiel die Kartoffeln haben einen Geist und dann wird der Geist der Kartoffel den Geistern geopfert und so weiter. Also es ist ein sehr komplexes System. Aber was das Problem dabei ist, wenn man diesen Leuten das Evangelium predigt und ihnen sagt, der Herr Jesus ist gekommen und oh ja, noch ein Geist, gut, den nehmen wir auch noch an. Und man wundert sich, die haben ihn angenommen und sagen, juhu, wir haben jetzt noch eine ganze Gemeinde. Und man hat eine ganze Gemeinde Leute vor sich, die eigentlich einfach statt 300 jetzt 301 Geister hat, so ungefähr. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man denen erklärt, wirklich von Anfang an, wer ist Gott? Und das ist nicht noch einer dazu, sondern er ist in der Handelssprache doch ein bisschen heißt das, er ist der Große, er ist der Big Pillar. Das ist einfach der Große, er ist die Nummer eins, so sagen sie, you number one. Also das ist der, du großer Gott, geht dann so, you number one. Da ist es sehr wichtig, das Evangelium richtig zu vermitteln, dass diese Leute nicht einfach noch einen dazu nehmen. Man kann sonst sehr erfolgreich sein vor Augen, aber wirklich das Herz hat man nicht erreicht. Zudem leben die oft in sehr schmutzigen und sehr feuchten Verhältnissen. Und das erschwert es noch einmal, wenn man mal eine Bibel druckt, die verschimmelt in sehr kurzer Zeit. Und das macht es dann notwendig, dass für bestimmte Regionen die Bibel in wasserdicht gedruckt wird. Also hier seht ihr eine Waterproof Bible für die Siawi, für den Volksstamm der Siawi, weil sonst ist die Bibel ruckzuck verschimmelt und in den Haushalten ist halt immer feucht und so weiter. Und das ist nochmal eine erschwerende Komponente zu der Nachhaltigkeit des Evangeliums in diesen Orten. Das nächste ist natürlich, was man glaubt, das lebt man. Und entsprechend, die glauben nicht, dass Krankheiten durch Pathogene hervorgerufen werden, also durch krankmachende Viren, Bakterien, Pilze und so weiter. Und entsprechend sieht man sowas auch sehr oft, häufig, denn jede Krankheit wird dann von einem Geist hervorgerufen. Und dann ist es ja nicht notwendig, dass man sich die Hände wäscht, wenn man nicht daran glaubt. Und dann hat man schon mal den Eindruck, man bleibt mit dem Finger hängen, wenn man jemanden die Hand schüttelt oder so. Und da gibt es sehr schlimme, hier am Kopf, wo man eigentlich denkt, Mensch, den könntest du dir mal echt mal waschen. Und wirklich Seife und Wasser würde da Wunder wirken. Aber das ist ein Riesenproblem. Die Leute glauben nicht an Hygiene. Und der Glaube bestimmt dann eben auch, was man macht. Und zusätzlich ist das Land sehr zurückgeblieben oder ist rückläufig, sage ich jetzt mal, auch in der Entwicklung. Und wir sehen bestimmte Krankheiten in diesem Land, man weiß nicht, was es ist. Das ist zum Beispiel ein Junge, der kam zu uns in die Klinik und wir haben alle möglichen Diagnostik, alle mögliche Diagnostik durchgeführt und haben auch, er hat Bauchwassersucht. Dann haben wir auch Punktat abgeschickt nach Australien und haben es untersuchen lassen auf alles Mögliche. Und es hat alles nichts gebracht. Wir wussten am Ende nicht, was er hat. Und schlussendlich ist aber durch Gebet und als er dann vom Krankenhaus als zum Sterben nach Hause entlassen wurde, hat Gott wirklich ein Wunder getan und ihm das Leben wiedergegeben. Und das ist ein Riesenzeugnis in dem Dorf, wo er wohnt. Ja, ich habe davon geredet, dass viel Arbeit da ist, und das ist ein nächstes Problem von Papua-Neuguinea. In Neuguinea werden über 800 Sprachen gesprochen. Die Regierung zählt 860 Sprachen. Und die Sprachen, auch wenn sie nicht geschrieben sind, sind sehr komplex. Zumal die Sprachen hier um den Golf rum, die Angensprachen, da gibt es manche Sprachen, da hat jedes Tunwort, jedes Verb, und jetzt die Jungs und Mädchen in der Schule, die müssen in der Schule, wenn sie das lernen müssten, für jedes Tunwort bis zu 1000 Formen lernen. Für das Wort tun, für das Wort gehen, jedes Wort kann bis zu 1000 Formen annehmen. Die sind überhaupt nicht simpel, die Sprachen. Haben über 20 Sprachfamilien auf der Insel. Also die sind nicht verwandt, die Sprachen, nicht alle sind verwandt. Es gibt über 20 Sprachfamilien und über 800 Sprachen, die linguistisch getrennt werden. Also man versucht ja schon noch Dialekte untereinander zu gruppieren, unter einer Sprache und so. Und ein Missionar hat 13, in einer dieser Sprachen hat er 13 Jahre gebraucht, bis er nur die Sprache erstmal gelernt hatte. Ich habe euch ein ganz kleines Beispiel auch davon mitgebracht. Das ist in einer Gemeinde, da ist es einer der Missionare in diesem Stamm. Und das ist Jesse, und der predigt gerade von Römer 5. Und dann, dass ihr ein bisschen zuhört, wie sich sowas vielleicht anhört. Und klingt irgendwie, kann man das verstehen? Nicht. Die Schwierigkeit, die das noch mit sich bringt, ist bei der Bibelübersetzung. Weil zum Beispiel, also die ganzen Modi, die man beachten muss, wenn ich zum Beispiel sage, Jesus ging von einem Ort zum anderen, da muss ich erst einmal denken, ging er bergauf oder ging er bergab? Das ist jedes eine andere Form von gehen. Ging er allein? Ging er zu zweit? Ging er zu dritt? Waren Frauen in der Gruppe? Sind nur Männer dabei? Das ändert das Verb. Das ändert es die ganze Zeit. Ich muss da wirklich überlegen, von wo ist er wohin gegangen, wie sieht es dort aus? Ich muss den Zusammenhang berücksichtigen. Ist es wichtig, dass er ging? Also war er der Anführer beim Gehen? Ist jemand gleichzeitig mitgegangen? Also das spielt alles mit hinein, und das verändert das Wort. Und da muss man dann auch richtig übersetzen. Und da kann dann durchaus ein ganz kurzer Abschnitt, der für uns ja ganz einfach zwischen Englisch und Deutsch können wir ruckzuck übersetzen, ja. Aber in eine solche Sprache, da muss man erst einmal den Atlas herholen und schauen, der Herr ist von hier nach hier gegangen, und wie ging die Straße da nochmal, und wie viele Leute sind da mitgegangen, und ach, waren vielleicht Frauen dabei, da muss ich wieder nach, und so weiter, dass man nicht etwas Falsches sagt. Und weil die Sprachen sind zum Teil sehr präzise. Ja, das Schulsystem ist auch, haben wir am eigenen Leib erfahren, hier ein Suchbild, welcher ist nicht wie die anderen? Genau, das ist Joel. Wir hatten auch unsere Jungs mal in der einheimischen Schule, in einer der besseren Schule, und selbst dort war es, nach 2 Monaten haben wir sie rausgenommen, es geht nicht. Und man muss sich vorstellen, hier unten habt ihr ein ganz kleines Bild nur von einer Schule im Stamm. Da gibt es keine Tische, die schreiben auf dem Boden, und also Tisch vielleicht für einen Lehrer ein, aber alles wird auf dem Boden gemacht. Und das ist schwierig, wenn Missionare Kinder haben, dass die dann vielleicht ihre Kinder zur Schule schicken könnten, sollten und so weiter. Ja, und aus solchen, das sind so Hindernisse für diese Mission. Deswegen hat New Tribes Mission sowas wie Missionsstationen gebaut. Hier ein Beispiel an Lapilo, wo wir dann auch wohnen. Da ist unser bescheidenes Heim. Und hier gibt es zum Beispiel eine Klinik, da gibt es ein Internat, da gibt es eine Schule, da gibt es ein Logistikzentrum, da haben dann Missionare für bestimmte Stämme so große Postfächer, und dann sammeln die alles dahin, dass es sich mal rentiert, mit dem Flugzeug rauszufliegen oder so. Und das kostet ja auch nicht wenig. Und so weiter. Und Diese Logistikzentren sind dazu da, dass man den Missionaren das Bleiben und das Arbeiten im Stamm eben ermöglicht. Und da, von da aus bringen wir uns eben ein. Ich bin Krankenpfleger von Beruf und Elisabeth ist Kinderpflegerin von Beruf. Und entsprechend arbeite ich dann in der Klinik mit. Hier ein Bild von einem Klinikteam, wie es mal war. Das verändert sich die ganze Zeit, was auch, wenn ihr an Missionare denkt, die Teams, die verändern sich so schnell. Von denen, die hier sind, sind nur noch die zwei gerade in der Klinik. Der Rest ist entweder weg oder auf Heimataufenthalt zurzeit. Also das ist sehr viel Wechsel da, Personalwechsel, und immer sich auf andere Personen einzustellen, das ist nicht so eine einfache Sache. Könnt ihr gerne beten, auch, dass das immer reibungslos läuft bei Missionaren. Aber unsere Aufgabe ist als Klinik für die Gesundheit der Missionare im Stamm zu sorgen. Wir sind nicht erst in erster Linie da für die Einheimischen. Das klingt manchmal ein bisschen hart, aber wir wollen Mission unterstützen und wir haben schon über 1000 Patienten, so wie es ist, mit Missionaren, weil wir unterstützen auch also New Tribes Mission Missionare und auch andere gleichgesinnte Missionen, wie zum Beispiel vom GFC gibt es da auch Missionen in Papua-Neuguinea, also EBV hieß das früher hier, ist vielleicht bekannt hier in Süddeutschland. Und als Krankenpfleger, das sieht ein bisschen anders aus als hier in Deutschland für mich in dem Fall, da macht man manchmal größere Eingriffe wie kleine OPs oder man muss halt dann auch der Röntgenassistent sein und dann darf man auch die Sterilisation vornehmen an den Geräten, an den Instrumenten, oder man muss im Labor arbeiten oder in der Apotheke. Also das ist alles, was der Arzt nicht macht. Das ist dann der Krankenpfleger so ungefähr. Und, oder was der Arzt gerade hier hat, der Arzt war 16 Stunden ohne Schlaf und war unterwegs und seine Hände hatten so gezittert, hat er gesagt, heute schneidest du. Das war dann einfach so, dann bin ich mal kurz zum Operateur geworden auch da. Zusätzlich dann halt die Herausforderung von Reparaturen. Wir sind gesegnet worden mit einem Röntgengerät und digitalem Röntgen. Das haben uns ein paar Ärzte aus den USA gespendet. Aber dann heißt es auch, dafür sorgen und es instand halten. Und auch da streckt Gott einen wirklich ein bisschen und schmeißt uns auf Glauben. Und natürlich, Glauben heißt nicht einfach, ich mach mal, sondern auch im Glauben, der Glaube sagt einem schon, geh, lies mal nach. Ja? Besonders wenn du 5000 Volt an der Hand hast, dann muss man schon erstmal nachlesen. Meine liebe Frau, die arbeitet in der Schule und hier ist das Team und auch von denen muss ich sagen, wenn ich so hinschaue, sind die Hälfte schon nicht mehr da. Und ihre Arbeit nennt sich Search and Teach. Das ist ein Programm der Schule, weil wir nur einen Strang Schule anbieten. Also es wird nicht eine Mittelschule und eine Realschule und Gymnasium angeboten, sondern es wird einfach nur Klasse 1 bis 12 angeboten. Und wenn ein Schüler dann Schwierigkeiten hat, in einer gewissen Hinsicht, dann wird er aus Fächern, wo er eigentlich ganz gut ist, rausgeholt und dann macht Elisabeth mit ihm Nachhilfe, speziell um diese Lernschwächen zu überwinden. Und wenn die dann überwunden sind, werden die kommen dann wieder in die Klasse und am Schluss, das Ziel ist es dann wirklich, dass dieser Schüler die Klasse mit all seinen anderen Kameraden dann auch zugleich beendet, also fertig macht. Und damit hilft man halt einfach gezielt, weil die Kinder sind immer in bestimmten Bereichen nur etwas lernschwach. Und diese Lernschwächen werden dann gezielt angegangen, weil da braucht ein bisschen mehr Zeit, mehr Unterricht in der Hinsicht. Und ansonsten unterrichtet sie auch Sport in der Unterstufe und auch Kunst hat sie unterrichtet. Und auf Wunsch von zwei Damen, die wollten gerne, sehr gerne die Bibel selber lesen in der Handelssprache, Tokpisin. Und die können aber nicht lesen und schreiben. Und dann hat sie sich die Mühe gemacht und hat dann in der Mittagspause den beiden Damen, das ist Goslokame und Lassai, den hat sie dann Lese- und Schreibunterricht gegeben und die haben es dann auch wirklich nach 1,5 Jahren geschafft, lesen zu können. Und haben dann hier auch eine Bibel zum Abschluss geschenkt bekommen, dass sie gerne ihren Enkeln dann auch vorlesen wollen. Ja, das, was für uns aber besonders schön ist, ist, wenn wir auch mal rauskommen und mit Einheimischen Kontakt haben und Jüngerschaft eben machen, dass man einfach mit Leuten redet, dass man mit den Leuten sich über die Bibel, über Gott unterhält und sieht, was sind eure Schwierigkeiten? Wo können wir uns gegenseitig, wo können wir gegenseitig etwas lernen? Und ich muss euch sagen, ihr könnt nicht dankbar genug sein, hier zu leben. Vor allem die Frauen. Also Frauen werden dort in Schweinen aufgewogen und die sind leibeigen. Und eine Geschichte, die mir immer noch nachgeht, ist von einem unserem Landsherrn, der hat seine Frau beim Fremdgehen erwischt, der hat sie genommen, hat sie in Stücke geschnitten und nach Hause geschickt, zu ihrer Familie. Und danach hat er ein Fest gemacht für die Familie der Frau und damit war die Sache beigelegt. Und da gab es keine gerichtliche Verhandlung, gar nichts. Und das hat mich sehr an die Richterzeit erinnert. Da gibt es auch so eine Geschichte. Ich denke aber allerdings, in der Richterzeit war die Frau schon tot, als er sie aufgeschnitten hat. Und das hat einfach, okay. Ich habe mit einem Bruder in einer Versammlung geredet und wir haben gearbeitet zuerst mit so ein bisschen Zement gemischt und dann hat er gesagt, oh, ich schaue mal, ob mir eine Frau mir die richtige Süßkartoffel eingepackt hat. Wenn nicht, bringe ich sie um. Ich sehe ihn an, sagt, du wirst dann einen Menschen umbringen wegen einer Süßkartoffel? Und dann schaut er mich an. Wir müssen uns noch sprechen. Okay. Dachte ich, was habe ich jetzt wieder falsch gesagt? Und nachher hat er mich auf die Seite genommen, weil die wollen nicht gern in der Gruppe reden, das ist sehr, diese Schamkultur ist was ganz Böses. Und er sagte, du hast gesagt, ich würde einen Menschen umbringen. Ja, du wolltest deine Frau umbringen. Sagt er, wir in der Gemeinde, in der Versammlung, haben die ein Riesenproblem. Was ist die Frau? Ist die Frau ein Mensch oder ist sie kein Mensch? Die Männer vermehren sich über die Frau, also kann sie kein Tier sein. Aber die Frau ist gekauft und ist Eigentum, also kann sie kein Mensch sein. Weil Menschen kann man nicht besitzen. Das ist die Kultur und der Denkvorgang, der da stattfindet. Und die quälen sich und haben gesagt, wenn die Frau sowieso kein Mensch ist, dann soll sie am Sonntag doch im Garten gehen, weil dann hat es ja keinen Sinn, dass sie der Predigt zuhört. Weil wenn sie kein Mensch ist, dann kommt sie auch nicht in den Himmel. Also das sind wirklich noch so Grasnarben-Diskussionen, die man da führt. Und für mich ist es einfach, wow, Herr, ich danke dir, dass ich dort aufgewachsen bin, wo ich aufgewachsen bin. Und dann kann man die Bibel nehmen und dem sagen, guck mal, in der Bibel steht geschrieben, dass die Frauen auch Miterben sind am Reich Gottes, dass die auch ewiges Leben haben, dass die Frauen Menschen sind, dass sie einfach nur das der weibliche Teil der Gattung Mensch sind. Und also unvorstellbar für uns hier, aber das ist nur ein Beispiel unter ganz, ganz vielen. Also völlig normal ist es dort, dass eine Frau, weil sie gerade ein Kind geboren hat, dann, naja, wir haben auch noch kleine Hunde und Schweine, die kannst du auch gleich mitfüttern, dann werden die auch gleich angedockt und werden die Frauen, die säugen auch Hunde und Schweine dort. Das ist völlig normal, so ungefähr. Die gehören jetzt auch mit, die sind noch klein, also kannst du das auch gleich mitmachen. Also für uns auch von hygienischen Gründen überhaupt nicht denkbar. Ne? Ja, werde auch oft gefragt, ja, ist es wert? Ist es wert, diesen Aufwand zu betreiben? Und weil als wir los sind, habe ich meinen Job aufgegeben, Elisabeth auch, man hat alle Stricke gekappt und ist gegangen und ich bin da sehr rationell in der Sache und sage dann immer, ja, stelle mal diese Fragen. Wie lange dauert die Ewigkeit? Und was ist der Wert eines Menschen? Und ich hoffe, dass euch Gott das auch tief in eure Sinne schreibt, in eure Herzen. Was ist der Wert eines Menschen? Wie viel ist es wert, um einen Menschen, um eine Menschenseele zu ringen? Auch hier mit eurer Mission am Ort. Wie viel ist es wert, zu beten für Menschen, dass die sich bekehren? Das Einzige, was wir von hier, von dieser Erde in den Himmel nehmen können, sind Menschen. Alles andere bleibt hier. Und wenn es der teuerste Benz ist, er bleibt hier. Aber das Einzige, was man in den Himmel nehmen kann, sind Menschen. Und entsprechend ist der Wert des Menschen ein sehr hoher. Und wenn ich denke, dass die Bibel davon redet, wenn jemand unerrettet in die Ewigkeit geht, gibt es ewig Qual. Ewig Qual. Und dann sage ich einfach, kann mir etwas zu teuer sein? Kann ich etwas auf mich nehmen? Ich habe ewiges Leben, ich bin ein Kind Gottes, ich weiß, ich gehe in den Himmel. Was kann mir passieren? Was könnte ich zu wenig machen, um dass ich das einem anderen auch vermitteln könnte? Es ist nicht immer schnell oder gar nicht schnell, in Neuguinea sowieso nicht. Und deswegen wollte ich euch gerne ein Ziel, einen Kurzfilm zeigen von einem Missionar. Die haben über 50 Jahre gebraucht, bis sie das Ziel erreicht haben, wo sie den Stamm auch verlassen konnten. Der gute Mann hat sein ganzes Leben in der Mission verbracht. Der ist mit 19 nach Neuguinea schon rüber, hat sich auf die Schiffsreise mit Arbeiten und so bezahlt. Und hat dann dort auch eine Single-Missionarin getroffen, die haben dann auch geheiratet. Und es ist dann etwa 50 Jahre war der in diesem Stamm, und im Stamm der Hamtai. Und 2015 wurde endlich die Bibel auch revidiert und so abgegeben. Und hier einen ganz kurzen Einblick in den Fall. Das soll Ihnen zeigen, so habt ihr uns vorgekommen. Das ist die, so haben die sich früher angezogen. Und jetzt kommt die Bibel auf eine Ware reingetragen. Das ist Tom, der Missionar. Und dann wird hier gesungen. Und er sagt, Australien, Amerika und Papua-Neuguinea. Die werden alle vergehen. Und dann heben sie die Bibel hoch und sagen, aber das Wort Gottes, das bleibt ewig. Der Abschied, da darf man nicht scheu sein. Das ist Ehrerbietung in dem Stamm.
Mama.
Ja, das ist angekommen sozusagen. Und zurzeit gibt es in diesem Stamm etwa 100 Gemeinden. 50 Jahre Arbeit, einfach weg von zu Hause. Der Herr Jesus hat gesagt, oder in einem Gleichnis gezeigt, dass er hat Pfunde werden gegeben, den Menschen, Gaben werden gegeben. Und jeder ist verantwortlich für das. Und irgendwann wird Rechenschaft gefordert. Sagt, okay, ich habe dir ein paar Dinge gegeben, du kannst bestimmte Dinge besonders gut. Was hast du damit gemacht? Er sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Und das hat mich zu einer Frage gebracht, und das möchte ich euch, mit der Frage möchte ich euch lassen hier erstmal. Und zwar, ich habe es so wie in einen Slogan gepackt: Was in der Welt mache ich um Himmels Willen? Das, denke ich, ist die zentrale Frage für uns. Was in dieser Welt mache ich um Himmels Willen, das auch wirklich in den Himmel hinüber reicht? Das ist jetzt erst einmal der erste Part. Es muss ja niemand mehr in die Kinderstunde, ne? Dann mache ich gleich weiter. Und sonst wird das Mittagessen noch zum Rauchopfer heute. Ja. Ich möchte, bevor ich zum nächsten Teil übergehe, das hat auch was damit zu tun, denn wir werden oft gefragt, wie wusstet ihr, dass ihr in die Mission geht? Man hört ja immer, oh, Gott hat mich in die Mission gerufen. Und wir waren in Schmalkalden, und da war ein Mann da, und der war sehr sauer auf Missionare, die einfach gesagt haben, ja, ich denke, Gott hat mich gerufen, und dann gehen sie los und ja, die Gemeinde wird dann irgendwie so vor fertige Tatsachen gestellt, und ja, und die gehen ja nur, um ihr ein schönes Leben sich zu machen und so weiter, und dass andere Leute auf ihre Kinder aufpassen. Also der konnte ganz viel schimpfen über diesen Zustand, ja, dass man sagt, Gott hat mich gerufen. Und auch da, die Bibel ist nicht schwammig, die Bibel ist nicht nebulös, sie lässt uns nicht im Unklaren. Wenn die Bibel etwas ist, dann ist sie sehr konkret, auch in dieser Hinsicht. Und das diesen Gedanken möchte ich heute mal aufgreifen. Und es geht darum, wie ruft Gott? Ich habe jetzt da einfach unter anderem stehen gelassen, vielleicht findet ihr noch andere Gedanken, aber ich habe einen Algorithmus für die Computerfreaks hier gefunden in der Bibel, wie Gott das macht. Und ich möchte zuerst einen aus 2. Korinther anfügen, einen Vers, 2. Korinther 11. Und da wird uns vorgestellt, dass Gott hat etwas gegeben und der Teufel, der schleicht sich ein und macht etwas Ähnliches. Der Teufel ist überhaupt nicht intelligent in der Hinsicht. Er nimmt nur das, was Gott macht und macht einfach ein Gegenstück davon. Er ist überhaupt nicht erfinderisch. Die Sünde ist nicht kreativ. Die Sünde ist einfach, Gott will das, alles andere ist richtig. Wenn Gott eins sagt, dann sagt die Sünde alles andere außer eins. Na? Und das ist überhaupt nicht Kreativität, das ist einfach nur, es gibt so viele Sachen, nehmt euch irgendwas, nur das nicht. Und genau das, so funktioniert Sünde. Und der Apostel Paulus muss den Christen in Korinth sagen, wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Merkt ihr, es ist etwas anderes. Da schleichen sich Leute ein in eine Gemeinde und wir haben ja eine gute Botschaft, wir haben ein Evangelium. Das hat uns Gott gegeben und Jesus ist von Gott gekommen. Und wir haben Augenzeugenberichte in der Bibel von dem Leben Jesu. Und Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Und jetzt kommen Leute und die machen ein anderes, etwas Gegenüberstehendes. Na, wir erzählen auch von Jesus, aber wir erzählen ein bisschen anders. Ist euch das bekannt? Ich stelle fest, dass das sehr stark in unserer Welt und in unserer Zeit ist. In Film und so weiter kommt das sehr stark vor. Und warum ich das sage, ist, ich habe festgestellt, dass der Teufel auch die Methodik, die Gott angewandt hat, genommen hat und sie verdreht hat. Und sie anwendet auf unser Fleisch. Das, was Gott auf unseren Geist anwendet, wendet er auf unser Fleisch an, der Teufel. Erst einmal einen verwirrenden Spruch. Wer nicht weiß, worauf er wartet, wird es nie hören. Stimmt das? Wenn du nicht weißt, wer zu Besuch kommen soll, oder du weißt gar nicht, was du hören solltest, wirst du auch nie das hören, weil du gar nicht auf etwas wartest. Du weißt ja gar nicht, worauf du warten solltest. Daher ist es ins Leere gewartet. Es ist einfach ein Loch in die Welt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, worauf sollte ich achten? Gerade bei diesem, wenn Gott ruft. Was möchte ich hören? Wie hören? Was bedeutet das? Fakt ist, Gott sucht Leute. Das sehen wir schon im Alten Testament, wo es um einen Erlöser ging, wo Gott sagt, ich suchte einen Mann. Jesaja, da heißt es, ich staunte. Da war kein Vermittler da. Und bei Jesaja 8 heißt es, wen soll ich senden? Ich habe jetzt nur 3 Bibelstellen aufgeführt. Es gibt mehrere Bibelstellen. Da geht es immer wieder, dass Gott sucht. Gott ist nicht einer, der dich vergewaltigt. Er sucht und er bietet an. Und das ist das Nächste. Gott macht Werbung. Ich weiß, ich muss mich hier erklären und das ist aber auch das Thema. Gott macht Werbung. Und die Jungs hier in der Schule und Mädels auch, die lernen irgendwann einmal eine Bildbeschreibung und zu meiner Zeit hat man dann ein großes Werbeplakat gekriegt und da musste man das Werbeplakat beschreiben. Und dann lernt man aber auch, wie funktioniert die Werbung. Na? Und da gibt es die tolle Formel AIDA. Ja, viele sagen, aha, ich weiß noch, damals, als ich zur Schule ging. Jetzt ihr, wenn ihr zuhört, wisst ihr wieder etwas mehr, wenn das in euch, bei euch in der Schule vorkommt. Das ist ein, auf Englisch, Attention, Interest, Desire, Action. Also Achtung, Attention. Dann heißt es Interesse, Drang, habe ich jetzt hingeschrieben, oder Wunsch. Und dann soll die Aktion erfolgen, das kaufe ich. Und jetzt ein kurzes Beispiel erst einmal. Achtung, wie macht die Werbung das? Ja, der Mensch wird aus seiner Routine gezogen und die Werbung hat dann ein knalliges Aussehen. Bang, großes Schild, riesengroßes Schild, rote Farben oder da flickert immer irgendwas. Achtung. Und dann kommt das nächste, Interesse. Ja, der Mensch soll Interesse daran kriegen. Und das ist oft, da wird dann beschrieben, die Nutzung dieses Gegenstandes, ja, zum Beispiel ein sehr guter Geschmack oder Spaß oder einfach, das ist Fortbewegung, du kannst jetzt viel besser von A nach B kommen. Und dann als nächstes wird dann der Wunsch, mit einem Slogan wird das Produkt mit etwas Gutes zusammengebracht, ne? Come to Marlboro Country, und dann zeigen sie so schöne Weiten, ein Canyon da, schönes Bild und da. Wobei, wenn man Marlboro raucht, muss ich euch sagen, da kommt man nicht automatisch nach Amerika. Ist so, ja, oder dann steht da ganz groß aus, ich weiß jetzt nicht, welche Marke das ist, Freude am Fahren. Ja? Also da wird das Fahren mit Freude verbunden, ja, oder die Frische, ja, wenn du das trinkst, dann fühlst du dich erfrischt. Also da wird das Produkt dann mit etwas verbunden, das dir den Wunsch bringt, jawohl, das muss ich haben, dann fühle ich mich so. Und am Schluss natürlich möchte man, wenn du in der Kaufhalle bist, dann gehst du und kaufst dir diese Marke, weil die hast du ja vorher schon gesehen und die verbindest du mit etwas Gutem, also kaufst du das. So funktioniert Werbung. Und das funktioniert klasse, das habe ich festgestellt. Manchmal, heutzutage besonders mit ziemlich dummen Sprüchen, da lachen alle, aber man prägt sich das ein und dann geht man und kauft doch ein Tempo, auch wenn es Cockett heißt. Ja, also zum Beispiel. Und dann prägen sich so Marken einfach ein. Und hier ein paar Beispiele aus der Bibel. Wer ist dieser Mann? Wer soll er sein? Das ist kein Bild von ihm, aber es ist so abgemalt. Ja. Mose. Ich habe es schon hingeschrieben. Ich habe gehofft, dass ich es weggehabt hätte. Und Mose, der kommt, der hütet Schafe, der studiert Schafologie. Und nach 40 Jahren nimmt Gott ihn und führt ihn an den Rand der Wüste und er unterbricht seinen Alltag. Auf einmal sieht er, da steht geschrieben, der Dornbusch brannte und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Da ist ein Busch und da ist Feuer. Das ist etwas anders. Okay? Und seine Aufmerksamkeit gilt dem Busch erstmal und er sagt, der verbrennt nicht. Ich will gehen und sehen, was passiert. Ha? Gott hat ihm sein Interesse auch gekriegt. Mal sehen. Komm her, Mose, näher, komm. Ja? Und Gott weckt sein Interesse. Mose kommt in die Gegenwart Gottes. Gott sagt, zieh deine Schuhe aus. Und dann sagt Gott, schau mal, Mose, da ist ein Problem. Mein Volk leidet. Denen geht's schlecht. Ich will dich gerne zu ihnen senden. Merkt ihr, wie er versucht, den Wunsch in Mose zu wecken? Geh und mach was für mich. Arbeite bitte für mich. Und Mose verwindet sich und ja, und schlussendlich finden wir aber doch, dass Mose sagt, er geht zu seinem Schwiegervater und sagt, Vater, lass mich gehen. Gott hat mich gerufen. Er hat mir das vor Augen geführt, dem Volk Gottes geht es schlecht und Gott möchte gerne, dass ich gehe und die herausführe von dort, aus Ägypten. Das nächste, Jesaja. Jesaja war aus königlichem Geschlecht, er war mit dem König Usia verwandt und als der gestorben war, das waren ganz schlimme Zustände, als der starb, der wollte selber Priester sein und wurde dabei aussätzig, Also eine ganz schlimme Geschichte, da hat sich der König versündigt und der König wurde aussätzig und musste dann außerhalb der Stadt leben und er wurde auch nicht in ein ordentliches Begräbnis, hat er auch nicht gekriegt. Aber als das alles passierte, kam ein Verwandter von ihm vor den Herrn und eine Tragödie in der Familie. Der König stirbt und ich bin Anverwandter. Ich bin bei der Beerdigung dabei. Eine Pause im Leben. Und dann sieht er Gott, er wendet sich an Gott und hört ihm zu. Und dann sagt Gott, wen soll ich senden? Und wir haben da diese Frage, die Gott stellt. Wen soll ich senden? Und Jesaja hat diesen Drang schnell mitgekriegt und sagt, hier bin ich, sende mich. Gehen wir ins Neue Testament, Paulus. Ja, hier ist ein bisschen, so stellen sich die Leute das vor, ich habe die Bilder aus den Vortragsreihen, wie sie in den Stämmen gezeigt werden. Apostelgeschichte 22 erzählt Paulus seine Bekehrung und da sagt er, mittags laufen die rum und mittags kommt ein helles Licht. Ich meine, und es schmeißt ihn vom Pferd oder von seinem Reittier. Also es war nicht die Sonne, es war um die Mittagszeit, aber da war etwas, das noch heller leuchtete und das hat ihn blind gemacht und das hat ihn richtig umgehauen. Das hat ihn aus seiner Routine rausgeholt. Der Mann war so beschäftigt, der musste jetzt Christen verfolgen, der musste jetzt gehen und sie hinter Schloss und Riegel bringen. Und Gott macht eine Pause in sein Leben. Und dann sein Interesse, wer bist du, Herr? Also ich denke, wenn sowas passiert, dann würden wir auch erst mal denken, wow, was war das, wer war das? Und sein Interesse ist auch, wer bist du, Herr? Und schaut mal den Wunsch nachher. Was soll ich tun, Herr? Da war nicht mehr die Frage, wie kann ich dem ausweichen? Und dann finden wir in Apostelgeschichte 9, nachdem er sich bekehrt hatte, alsbald predigte er vom Herrn Jesus überall. Noch ein Beispiel und dann setze ich zur Landung an. Matthäus 28, da geht es darum, dass Jesus die Jünger abseits abbeordert hatte und sagte, kommt mal nach Galiläa. Und sie kamen hin und wir sehen da auch, manche von ihnen steht da, sie zweifelten, aber er nimmt sie heraus aus ihrer Geschäftigkeit. Und dann sagt er zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wenn einer euch das sagt, alles, ich kann alles im Himmel und auf der Erde, alles, würde euch dann nicht interessieren, wie das weitergeht, was jetzt dran ist? Und einer, der diese Autorität jetzt auch unter Beweis gestellt hat, denn er hat nicht einfach gesagt, oh, ich bin jetzt der Boss. Er ist auferstanden von den Toten und hat das bewiesen, ich kann alles, was ich will. Mir ist alle Gewalt gegeben, sogar über den Tod, im Himmel und auf Erden. Ich kann einfach durch verschlossene Mauern mich durchbeamen. Ja? Einfach so, die Jünger hatten hatten die Tür abgesperrt und auf einmal steht der Herr Jesus da. Und er hat es ihnen vorgemacht. Mir ist alle Gewalt gegeben. Das sollte ihr Interesse wecken. Was ist jetzt dran? Und dann sagt er, der Wunsch, der Drang in diesem Zusammenhang finden wir schon vorher, dass der Herr Jesus mit den Jüngern gegangen ist. Jünger sind Lehrlinge, ja, und die haben gelernt, wie man Gott dient vom Herrn Jesus. Das war ihr Beruf. Und dann hat der Petrus hat schon vorher gesagt, wir haben geglaubt und wir haben erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Da war ja schon der Drang da, dass man etwas für ihn macht. Wir sehen das ja auch, dass auch bei der Aussendung der Jünger, da wurde nicht zuerst zurückgepfiffen, sondern da sind sie gegangen. Und die wollten ja, da war schon der Wunsch da, für ihn da zu sein. Und aufgrund dessen sagt der Herr Jesus dann gleich, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, gibt er den bekannten Missionsbefehl. Und da sagt der Herr Jesus, diese Aktion wünsche ich mir. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen so ein Schema festgestellt. Und ich habe es euch schon verraten, Gottes Werbung zielt auf den Geist. Aber die Bibel sagt, dass der Geist und das Fleisch, die streiten widereinander. Und wir leben in einer Welt, wo sehr viel Werbung gemacht wird heute. Also die Leuchtreklamen erschlagen einen. Dieses Attention, diese Achtung, die wird ja immer bunter, sag jetzt einmal. Einer versucht den anderen zu übertreffen, dass man zumindest sein Plakat liest oder so weiter. Und wir reagieren auf Werbung. Ich stelle es fest an mir, ich stelle es fest an meinen Kindern. Es kommt immer darauf an, auf wen die Werbung ausgerichtet ist. Und die sind wirklich auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet. Aber meine Herausforderung ist, reagieren wir auf das Werben Gottes. Das heißt nicht, dass jeder von euch hier morgen nach Neuguinea kommen sollte. Wir hätten zwar für jeden Arbeit, aber es gibt auch hier noch Arbeit. Ja? Und die Frage ist, die man jeder mit sich nehmen kann, welche Stufe konnte Gott mit dir schon gehen? Inwieweit konnte Gott dich in seine Arbeit werben? Ich hoffe, ihr versteht es richtig. Ich möchte niemanden überreden. Aber welchen Wunsch konnte Gott euch in euch generieren? Und ich sage das jetzt offen, weil ich bin mit meinem Bruder, mit meinem nächstelteren Bruder, Harald, wer ihn kennt, auf so einem Missionsvortrag gewesen, als wir noch Single waren, und ich fand das total böse, dass diese Leute einem so ein schlechtes Gewissen machen. Also die konnten das so gut, dass ich nachher von da wegging und mir ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich nicht in der Mission war oder dass ich mich nicht in die Mission, sage ich jetzt mal, eingeschrieben habe. Und dann habe ich mit meinem Bruder geredet, habe gesagt, sag mal, das war doch echt link, ne, diese psychische Nummer, die da abgezogen haben. Und dachte, was meinst du? Habe ich gesagt, ja, hast du nicht auch dieses Schuldgefühl, dass du jetzt nicht in der Mission mitarbeitest, in der Ausland? Ich sagte, nö. Und habe ich festgestellt, das war gar nicht so, dass die so diese Schuldgefühle ausgeteilt haben, sondern das war wirklich Gottes Reden an meinem Herzen. Wir saßen unter der gleichen Verkündigung. Und für ihn war das okay und er fand das gut und er hat gesagt, ich bete für diese Missionare und das war's. Und für mich war es, Christian, du musst noch einen Schritt weitergehen. Und deswegen, auch von unserer Seite können wir auch, ich könnte jetzt hier stehen und bis zum Abend weitererzählen, was Gott dann angefangen hat zu machen in unserem Leben. Aber es ist so, Gott bezahlt, was er bestellt. Wenn wir im Willen Gottes sind, dann müssen wir uns nicht Sorgen machen, auch wenn es erst einmal ganz unsicher aussieht von außen. Und das andere ist, da wo Gott einen hinstellt und wenn man im Willen Gottes ist, dann wird man gesegnet, auch mit Freude, auch mit Friede, und mit Gütern oder mit Dingen, die diese Welt einem nicht bieten kann. Und deswegen meine Aufforderung an euch, lasst euch von Gott werben.